baut eine Hit-Einheit pro Woche ein. Eine. Fakt ist, der Reiz ist unfassbar wichtig und evolutionär so tief in uns verankert, dass es sinnvoll ist, den auf jeden Fall als Teil unseres Bewegungsprogramms im Alltag mit zu integrieren. So eine Minute kann ganz schön lang sein. Und wenn man dann für sich ist, kann man sagen, okay, dann laufe ich halt ein bisschen langsamer. Aber um in diesen maximalen Bereich des Pulses allein schon reinzukommen und dieses Gefühl zu haben, dass man diese Intensität spürt, das ist unter Umständen alleine schwierig. Und von daher bieten sich natürlich so Gruppen-Events an. Erst ist es Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und später sind es Endorphine, die ausgeschüttet werden. Es fühlt sich gut an, wenn du das durchgeführt hast.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Nach Krafttraining und klassischem Ausdauertraining gehen wir heute an Tag 3 einen Schritt weiter zu einer neuen Trainingsform, die in den letzten Jahren extrem an Popularität gewonnen hat. HIIT oder HIIT und Intervalltraining. Kurze, intensive Belastungsphasen im Wechsel mit Erholung, das Versprechen maximale Effekte in minimaler Zeit. High Intensity Intervalltraining, HIIT, gilt als besonders effizient, wenn es um Leistungssteigerung, Fettstoffwechsel und kardiovaskuläre Fitness geht. Gleichzeitig ist es aber auch eine der anspruchsvollsten Trainingsformen für unseren Körper. Denn hier bewegen wir uns oft sehr nahe an der Belastungsgrenze. Was passiert also im Körper, wenn wir in kurzen, intensiven Intervallen an unsere Limits gehen? Warum kann gerade diese Trainingsform so effektiv sein? Und für wen ist HIIT wirklich sinnvoll? Und für wen vielleicht auch nicht? Darüber sprechen wir in diesem Spezial. Matthias Baum ist da, unser Gesundheitswissenschaftler aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Matthias, herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, HIIT oder HIIT, hochintensives Intervalltraining, hast du selber schon mal gemacht?
Häufig, ja. Und ich gehe auch gleich auf einen Punkt ein, einen ganz pragmatischen Punkt, den ich sehr hilfreich dabei finde, nämlich hohe Intensität ja und zeitlicher Umfang eher kürzer. Also das sind jetzt nicht, wie wir gestern über Ausdauertraining gesprochen haben, dann der Ausdauerlauf, wo wir auch eine gewisse Zeit mit verbringen, sondern sehr kompakt, sehr intensiv. Aber auch das aus eigener Erfahrung, man kann davon auch sehr schnell zu viel machen.
Okay. Ja, es ist ein spannendes Konzept und wir Menschen neigen ja gerne dazu, dass wir große Versprechen toll finden und uns irgendwie drauf einlassen und in der heutigen Zeit, wo alle so wenig Zeit vermeintlich haben und alles irgendwie versucht wird zu optimieren, ist das natürlich ein großes Versprechen. Maximaler Trainingseffekt mit einem minimalen Zeitaufwand. Lass uns, bevor wir da tiefer einsteigen, einmal auf die Evolution schauen. Der Mensch in seiner Entwicklung als Homo sapiens, gab es da auch eher Situationen, wo wir uns, sagen wir mal, hochintensiv bewegen mussten oder bewegt haben, versus vielleicht...
Es gab ganze HIIT-Trainingszentren.
Ja, genau. Genau. Also ist der Mensch für HIIT gemacht oder sind wir eigentlich eher der Dauerläufer oder der Langschläfer? Wie ist es bei uns?
Also es gibt dabei nicht die eine klare Einschätzung, Homo sapiens ist nur der Dauerläufer. Fakt ist, wir können das. Das sind natürlich auch Entwicklungen, ne, wenn wir gestern über Ausdauer gesprochen haben, als Tiere sind wir quasi in der Lage, uns lange zu bewegen. Wir haben eine fantastische Thermoregulation, die es uns ermöglicht zu schwitzen und quasi auch längere Distanzen zurückzulegen. Und wir haben Muskulatur, die quasi diese ausdauernde Leistung auch bringen kann. Nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, auch auf sehr akute Reize reagieren zu können. So, jetzt haben wir gestern im Ausdauerbereich schon darüber gesprochen, dass es so etwas gibt, das nennt sich VO2 Max, also die maximale Sauerstoffaufnahme in unseren Lungen und damit auch die verfügbare Energieverfügbarkeit und die Energieproduktion, die damit gesteuert wird. Und wir haben auch gesagt, es ist ein wichtiger Marker, wenn wir über beispielsweise Langlebigkeit oder Gesundheit auch im hohen Alter sprechen. So, und dann hatte ich gestern schon erwähnt, dass wir etwas haben, das nennt sich dann Intervalltraining und das steckt ja in dem High-Intensity-Intervall auch mit drin. Das heißt, bei den Intervallen geht es quasi darum, einen geplanten Wechsel zwischen, ich bewege mich, ich laufe, jogge, Fahrrad fahren, was dann auch immer. Jetzt gehe ich so ein bisschen aus der Evolution raus, aber schon, dass wir den Kontext haben, also eine kontinuierliche Bewegung Und dann mache ich eine plötzliche Spitze. Das ist dann aber wirklich schon der Trainingsteil dabei. Und wenn ich das auf unsere Vorfahren beziehe, diesen kurzen, abrupten Wechsel mit drin zu haben, die Möglichkeit zu haben, auf Reserven, auf Stoffwechselreserven zurückgreifen zu können, das macht durchaus Sinn. In der Natur würde man davon ausgehen, dass es solche Phasen immer mal wieder gab und für die Vorfahren von uns, die da gut angepasst waren, haben es dann quasi auch überlebt. Und andersrum haben wir in unserem heutigen Alltag vielleicht noch das Krafttraining und vielleicht auch ein Ausdauertraining, aber häufig dann doch zu wenig dieser Spitzen nach oben, weil das in der Intensität, und das kennen alle, die schon mal Intervalltraining oder auch High-Intensity-Intervalltraining gemacht haben, das ist klingt verlockend, kurze Zeit, aber hohe Intensität ist hart. Mhm. Und hart heißt dann wirklich, wenn sich ein HIIT-Training, was man irgendwie macht, online gefunden hat als Video oder sich selbst ein paar Übungen einfallen lässt, das durchführt und sagt, oh, das ging gut, das mache ich, könnte ich jetzt nochmal machen, dann wart ihr nicht in diesem maximalen Bereich. Und darum geht es in dieser Trainingsform.
Also es muss wehtun, es muss wirklich uns ans Limit bringen und zum Pumpen bringen.
Genau, es muss wehtun, nicht im Sinne von, okay, jetzt muss mein Knie schmerzen, also nicht lokale Schmerzen, die entstehen oder blöde Belastungen, die man macht, aber diese harte Belastung, also wenn man das subjektiv einschätzt, dass man wirklich sagt, okay, es geht nichts mehr. Ja, das erklärt auch, warum wir uns in Herzfrequenzbereichen von 85-95% bis an die 100% und vielleicht sogar mal einen Ticken noch drüber hinaus, was wir sonst mit dabei hatten, auch wirklich mit bewegen. Und das wiederum, und das hatte ich gestern schon versucht anzudeuten, bei dem normalen Intervalltraining, ne, also ich laufe, habe einen geplanten Wechsel, ich laufe schneller, dann gehe ich wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Das ist das klassische Ausdauerintervalltraining, um die VO2 Max zu steigern und dann auch Leistung zu steigern. Bei dem High-Intensity-Intervalltraining ist der Aufbau etwas anders. Das heißt, wir haben aber auch definierte Zeiträume, in denen wir maximale Belastung haben, dann kurze Pausen, eine lohnende Pause und dann wieder hoch. Mhm. Aber insgesamt halt nicht Intervalle, die ich dann 2 Stunden durchführe, sondern in einem Zeitraum zwischen 4, 8, lass es vielleicht 15 Minuten sein. Und das mache ich dann auch nicht jeden Tag.
So, gib uns nochmal so ein klassisches HIIT-Setup. Also viele Fitnessstudios bieten das ja an. Du hast auch gerade schon gesagt, es gibt online reichlich so Kurse oder Videos, die man sich anschauen kann, wo man dann zu Hause beispielsweise das Ganze mitmachen kann vor dem Fernseher. Wie läuft das in der Regel ab? Was sind das für Übungen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Gibt es da laute Musik dabei? Ist das auch etwas, was man vielleicht im Fitnessstudio in der Gruppe machen kann? Wie ist so der Klassiker?
Genau, gibt es beides sowohl in der Gruppe, für die uns folgen und hören. Wir haben dazu auch mal eine Pro Edition auch zu dem Thema gemacht.
Genau, mit Joe Braun. Schöne Grüße gehen raus nach Hamburg.
Ja, und der entscheidende Punkt ist, es gibt jetzt nicht vorneweg festgelegt, welche Übungen das sein müssen. Es müsste natürlich etwas sein, was man dann auch durchführen kann. So, ich mache mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich zusätzliche Gewichte für eine Übung nehme, macht es keinen Sinn, Gewichte zu nehmen, die ich nur einmal bewegen kann und ich mich irgendwie in so ein Maximalkrafttraining reinbewege, ne, wo wir eher im Kraftbereich sind oder wo ich gezielt meine, wie schon besprochen, 8-12 Wiederholungen mit einem Gewicht durchführe, was wir als Krafttraining bezeichnen. Das heißt, wir müssen über Übungen nachdenken, die gut umsetzbar sind, und das kann alles sein. Also rein theoretisch ist ein HIIT-Training logischerweise auch möglich auf einem Spinning-Fahrrad beispielsweise. Es kann aber eine Komponente sein. Es können Kniebeuge, Liegestütz sein. Es können irgendwelche Sprünge sein beispielsweise, Ausfallschritte, gewechselt, gesprungen beispielsweise. Es können Situationen wie Hampelmann, Sprinten auf der Stelle sein, Treppenlaufen sein. Alles ist letztendlich möglich und machbar, solange ich das quasi umsetzen kann oder umsetzbar machen kann. Und dann ist eher entscheidend, wie lange sind dann meine Intervalle, wo ich wirklich hart unterwegs bin. Und der spannende Teil ist das Thema Mindset, und das bringt mich zu dem Punkt, mache ich das alleine zu Hause? Ich weiß, ich habe mit Joe mal drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ich mache das gerne allein zu Hause. Und dann sagt sie, okay, dann bist du einer von denen, die das wirklich für sich alleine gut hinbekommen. Weil wir genau zu diesem Punkt kommen, wenn wir die Übungsauswahl haben und ich sage, ja, okay, dann mache ich jetzt 1 Minute lang Springen auf der Stelle oder Sprinten auf der Stelle. So eine Minute kann ganz schön lang sein. Und wenn man dann für sich ist, kann man sagen, okay, dann laufe ich halt ein bisschen langsamer. Aber um in diesen maximalen Bereich des Pulses allein schon reinzukommen und dieses Gefühl zu haben, dass man diese Intensität spürt, das ist unter Umständen alleine schwierig. Und von daher bieten sich natürlich entweder so Gruppen-Events an oder auch meinetwegen auch Online-Themen oder auch wirklich so eine Art auch Raumkonzept und Raumgestaltung mit Musik, mit einer Farbgebung vom Licht im Raum. So die Gestaltung, dass man wirklich auch gepusht ist. Und das Stresssystem soll jetzt auch hochgehen. Das ist das Prinzip dessen, was dann wirklich auch bei diesem Training mobilisiert werden soll. Und wir haben enorme Effekte dann auf den Stoffwechsel, gucken wir gleich nochmal drauf. Aber jetzt noch einmal, sonst weiche ich davon ab. Also Intervalle entweder eine Minute hart, eine Minute lockerer, 10-mal wiederholt beispielsweise. Mhm. Ne? Gut, dann sind wir ein bisschen über diese Viertelstunde hinaus. Oder 4-mal 4 Minuten hart, zwischendurch 3 Minuten locker. Das ist so diese Variante, die wir auch bei dem normalen Intervalltraining auf dem Laufband beispielsweise mit dabei haben. Oder so diese Klassiker, 30 Sekunden alles geben, Felix, dann so 20 Sekunden, 30 Sekunden Pause locker, nicht komplett stehen bleiben und dann das nächste Intervall. Und jedes Intervall ist einmal alles raushauen.
Das ist so ein bisschen dieses, ich habe früher mal Tabata, diese Tabata-Songs.
Tabata ist High-Intensity-Intervalltraining.
Ja, also das, wer das nicht kennt, das sind das sind im Grunde Songs, da gibt es auch, wenn ihr bei Spotify oder Apple Music unterwegs seid, müsst ihr mal schauen, da gibt es so Playlisten, da sind so diese Tabata-Songs drin, die haben immer genau diese Länge, 30 Sekunden, ja, und pushen dich richtig, marschieren richtig nach vorne und dann kommt meistens so 3, 2, 1, Break. Und dann hast du so 20 Sekunden zum Durchatmen, dann wird der Beat auch ein bisschen ruhiger und dann geht's wieder los. Ja, 30 Sekunden Vollgas. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, fand das sehr motivierend, die Musik dazu zu haben. Und wir müssen nochmal kurz erklären, weil wir sie jetzt zweimal genannt haben, Jo Braun, wer die Folge nicht gehört hat, ist eine tolle Unternehmerin aus Hamburg und hat die Fitnessstudio-Kette Urban Heroes gegründet und die bieten High-Intense-Training in verschiedensten Formen an. Guckt es euch gerne mal an und wenn ihr mehr auch dazu noch erfahren wollt, auch wie man das in so einem Fitnessstudio mit anderen gut machen kann, hört euch gerne mal unsere Pro-Edition dazu an. Matthias, jetzt wollen wir nochmal weiter reintauchen, um besser zu verstehen, okay, wie das Training funktioniert, haben wir verstanden, aber was passiert im Körper? Warum sind diese kurzen und extrem heftigen Trainingsreize so effektiv, ja? Also, was passiert auf zellulärer Ebene, wenn wir in diese hochintensiven Belastungsbereiche gehen?
Also, bevor ich in die Zellen eintauche, würde ich noch einmal unterstreichen wollen, dass das High-Intensity-Intervalltraining und Intervalltraining grundsätzlich ebenfalls ein Herz-Kreislauf-Training, Herz-Kreislauf-respiratorisches, also Atmungstraining ist. Systemisch betrachtet. Ne? Mhm. Das heißt, der Reiz wirkt sich mit dieser hohen Intensität perspektivisch darauf aus, wenn ich es regelmäßig durchführe, nicht jeden Tag, das heißt nicht regelmäßig, aber 2-mal die Woche beispielsweise, habe ich einen enormen Effekt oder einen guten Effekt, auch im Vergleich zu anderen Ausdauer-Langläufen auf beispielsweise die VO2 Max. So, wenn ich jetzt reinzoome, was passiert dann wirklich auf zellulärer Ebene? Dann erzeugt ein HIIT-Training eine sehr hohe energetische Störung in der Muskelzelle, so könnte man sagen. So, das heißt, stell dir das vor, also du wärmst dich ein bisschen auf und dann sagt dir jemand oder du dir selbst, jetzt hau ich einmal alles raus, was ich habe. So, was muss die Muskelzelle machen? Sie muss ständig kontrahieren, sie verbraucht unfassbar viel Energie. Das heißt, der Energieverbrauch in Form von ATP steigt sehr stark an. Ja, jetzt versucht der Körper natürlich zu kompensieren. Er verwendet Kreatinphosphat, um dieses verbrauchte ATP schnell zu resynthetisieren, also von ADP wieder zu ATP umzubauen. Jetzt muss aber noch mehr passieren, weil das Intervall geht nicht nur 5 Sekunden, sondern 30 Sekunden, vielleicht sogar eine Minute oder 4 Minuten. So, und dann habe ich die Notwendigkeit, Energie bereitzustellen. Und das macht dann der Körper gerne über Glucose, das wissen wir. Und kann natürlich auch Fettsäuren verwenden, aber jetzt verschiebt sich der Energiestoffwechsel mehr in den Glukosebereich. Mehr Zucker wird schnell aufgenommen, wird mobilisiert, in die Zelle kommt die rein und wird nicht schnell genug, weil hier der Sauerstoff noch nicht zur Verfügung steht, in den Mitochondrien weiterverarbeitet. Sprich, es steigt Laktat mit an. Und Laktat ist jetzt kein Abfallstoff, sondern auch ein Energieträger, der später weiterverarbeitet werden wird. Aber es geht um schnelle Energiebereitstellung. Und der Körper muss drauf reagieren und erkennt plötzlich, hier fehlt mir vielleicht ein bisschen Energie, die Zelle bekommt gerade zu wenig, also wird sie im Nachgang nicht nur im Training selbst, sondern in der Regeneration und bei dem häufigen Durchführen effizienter werden, was die Energiegewinnung angeht. Es werden dann auch neue Mitochondrien gebildet werden. Damit habe ich dann eine bessere Sauerstoffverarbeitung und ich werde unter Umständen Einfluss haben auf meinen Glukosestoffwechsel, dass ich quasi besser auf Energiereserven dann zurückgreifen kann, insulinsensitiver werden. Das sind alles die erstmal zellulären Mechanismen, die damit einhergehen, neue Mitochondrien, die gebildet werden und am Ende systemisch einen Effekt mit dabei zu haben, was meinen Energiestoffwechsel angeht, meine Sauerstoffversorgung insgesamt. Und damit decke ich den Teil an, dass ich wirklich auch besser werden kann, was meine VO2 Max mit angeht. Und vielleicht da ein kleines Beispiel noch von. Wenn man so ein HIIT-Training durchführt, ich habe das mal gemacht, parallel mit so einer Langzeit-Glucose-Tracker-Messung, ne? Die hatte ich im Oberarm mit drin, und habe ein HIIT-Training nüchtern gemacht. Jetzt könnte man sagen, naja, aber du brauchst ja schnell Energie, aber ich wollte meinen Körper an der Stelle auch herausfordern. Super spannend, was mit dem Blutzuckerspiegel in der Zeit passiert, wenn man High Intensity macht.
Und zwar?
Weil die Vermutung wäre jetzt, ja, der Körper braucht ja
den Zucker.
Den Zucker. Ja. Also sinkt doch mein Blutzuckerspiegel.
Würde man annehmen.
Ja. Mein Blutzuckerspiegel ist natürlich nach oben rausgeschossen.
Aha.
Warum?
Ja, genau, ja. Warum?
Warum? Weil der Körper, und deswegen zellulär zieht die Muskelzelle Zucker in die Zelle rein, aber wo kommt der Zucker her? Mein Stresssystem wird hochaktiv und aus Reserven wird Zucker mobilisiert. Aus Glykogenspeichern beispielsweise, sicherlich auch ein Teil an Muskeleiweiß, das mit abgebaut wird. Und dann steigt der Blutzuckerspiegel an und es gleicht sich im Nachgang wieder aus. Das sehen wir immer. Und das sehen auch, ne, zu deinem Eingang eben unsere Vorfahren, wenn die sich dann so intensiv bewegen, wird erstmal Energie für Muskulatur, aber auch für Denkprozesse bereitgestellt. Und paradoxerweise haben wir nicht unmittelbar ein Absinken vom Blutzuckerspiegel. Natürlich, wenn ich das weitermache und gar nichts hinzufüge, sinkt es unter Umständen dann noch weiter ab.
Okay, also spannend. Haben wir verstanden, wie das funktioniert? Jetzt könnte man natürlich auch sagen, Matthias, dass dieses hochintensive Intervalltraining dass es ein Stressor für unseren Körper ist, ist klar. Die Frage ist natürlich, wann ist es ein sinnvoller Stressor und wann wird dieser sinnvolle Trainingsreiz, den du gerade so gut erklärt hast, wann wird er vielleicht eher eine Überlastung? Also wann kann er unserem Körper vielleicht eher schaden, dass er mehr kaputt macht, als er am Ende aufbaut? Wo ist da die Grenze oder wo würdest du sagen, wo muss man aufpassen, dass man nicht overpaced?
Also High-Intensity-Intervall oder auch Intervalltraining grundsätzlich heißt alles raushauen, was geht. Mhm. Alles auf die Straße bringen, was möglich ist.
Vollgas.
Und es ist ein Stressor. So, das heißt, ohne Intervalle, ohne diese Wechsel, ohne High-Intensity-Intervalltraining, was quasi natürlich bei unseren Vorfahren mitgegeben war, werden wir in der Leistung nicht steigern können. Also es braucht das quasi mit dabei. Jetzt kann man sagen, ja, ich brauche es nicht, weil ich habe nicht vor, irgendwie zu sprinten. Ich will nur Muskulatur aufbauen. Aber dass unser Körper richtig funktioniert, braucht es das eigentlich schon. So, Fakt ist aber auch, es ist eine enorme Belastung. Und das wird häufig unterschätzt, weil wir arbeiten jetzt nicht wie im Krafttraining mit Gewichten beispielsweise und dann gehen weniger Muskelfasern ad hoc kaputt und beim Krafttraining würden wir dann sagen, so 48 Stunden danach habe ich noch ordentlich vielleicht auch Muskelkater mit dabei, bevor ich überhaupt in das nächste Training dann einsteigen könnte. Da merkt man so, oh, das tut weh, da habe ich vielleicht gar nicht so viel Lust drauf. Und das passiert unter Umständen beim HIIT nicht. Und man hat so das Gefühl, oh, das pusht mich so sehr. Erst ist es Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und später sind es Endorphine, die ausgeschüttet werden. Es fühlt sich gut an, wenn du das durchgeführt hast. Und wenn du sowieso in einem stressigen Alltag unterwegs bist, dann powert man sich da nochmal richtig aus. Aber es ist eben auch eine Belastung für das zentrale Nervensystem, für mein Stresssystem. Und wenn ich diese Reize also zu häufig durchführe, dann haben wir wie in jedem anderen Training auch über das, was wir schon gesprochen haben, wenn wir über Regenerationszeiten sprechen, achte ich hier nicht ausreichend auf die Regeneration, die ich benötige. Und der Reiz macht dich dann eigentlich kurzfristig neben der positiven Stimmung aber auch müde. Du bist dann erschöpft. Und es braucht unter Umständen bis zu 3 Tagen, bis man davon sich ordentlich regeneriert hat.
Okay, krass.
Aber es fühlt sich ja nicht so an, weil die Muskulatur vielleicht nicht so weh tut, weil ich keinen Muskelkater habe. Aber das System muss adaptieren, neuromuskulär adaptieren. Es muss kardiorespiratorisch adaptieren. Und von daher, wenn ich diese Regenerationszeiten nicht einhalte, zu viel davon mache und sowieso schon ein hochaktives Stresssystem habe, dann gerate ich unter Umständen in eine Überlastung hinein. Ja, und dann erlebe ich das Gegenteil, nämlich Leistungsabfall oder eine extrem hohe Ermüdung und dann vielleicht auch so Themen wie Schlafstörungen. Das berichten viele Menschen, die sagen, okay, High-Intensity-Intervall, ich hau jeden Tag hier irgendwie etwas raus und dann mache ich das vor allen Dingen abends nach der Arbeit. Achso, und bis ich dann zum Schlafen kommen kann, brauche ich noch übrigens 3 Stunden, weil ich komme gar nicht mehr runter.
Okay, wie ist es mit der Infektanfälligkeit? Immunsystem ist auch ein Thema?
Absolut, absolut. Nicht vielleicht unmittelbar. Es gibt Tracking-Daten, wo man eher drauf schauen kann. Ne? Also mit Blick auf Schlaf, Einschlafen, Durchschlafen, erhöhte Reizbarkeit. Dann geht plötzlich die Ruheherzfrequenz hoch. Die HRV reduziert sich. Und diese häufigen Infekte sind eine Folge davon. Warum? Weil jeder Bewegungs- und dementsprechend auch Stressorenreiz auch sich an unseren Barrieren bemerkbar macht. Mhm. Ja, und das Immunsystem unmittelbar durch Bewegung stimuliert wird. Das soll auch so sein. Das macht auch total viel Sinn. Das heißt, egal welche Bewegung man durchführt, es wird immer ein Teil des Immunsystems auch aktiviert werden. Ist die Belastung zu hoch und die Regeneration zu wenig, kann das Immunsystem supprimiert werden. Das kennen Menschen, die Sportarten betreiben, wie Ausdauerläufe, wie Marathon laufen. Und dann entsteht durch den hohen Reiz eine Immunsuppression. Und dann habe ich ein sogenanntes Open Window und bin eher infektanfällig. Und das kann ich, da kann ich mich auch reintrainieren. Wenn ich also meine, okay, es muss jeden Tag ein Hit sein, dass ich wirklich immer an das Maximum quasi mit herangehe. Das hat nichts damit zu tun, was ich schon mal erzählt habe, mit so einem morgendlichen Aktivitätsniveau. Da gehe ich aber nicht jedes Mal auf 95-100% der maximalen Herzfrequenz hoch. An der Stelle eine kleine Anekdote von mir. Ich habe das in einer Phase im letzten Jahr dann gemacht, weil ich auch im Kopf war, jeder Tag, okay, komm, ich kann noch ein bisschen mehr geben. Da habe ich wirklich gemerkt, es ist dann ein viel zu viel. Und das braucht es nicht. Also abgesehen davon, dass es kontraproduktiv wird, braucht es das für die Effekte bezüglich VO2 Max und auch auf zellulärer Ebene nicht.
So, was wäre denn dann also eine gute, sinnvolle Frequenz? Wie häufig sollte ich High-Intense-Intervalltraining dann wirklich machen?
Wenn ihr es schafft, also wenn es noch gar keine Rolle spielt, ne? Und jetzt haben wir ja die 2 großen Gruppen gestern und vorgestern besprochen schon mal. Krafttraining versus Cardio. Ich kann ehrlicherweise nur sagen, alles hat seine Berechtigung und ist wichtig. In der Kombination wäre es gut. Jetzt würde ich hierzu wirklich auch ergänzen, baut eine Hit-Einheit pro Woche ein. Eine. Ne? Das heißt aber nicht, mach dein Ausdauertraining und Krafttraining an einem Tag und dann noch eine Hit-Einheit, sondern es ist ein isolierter Tag, wo ich High-Intensity-Intervalltraining mache. Für die, die das so nicht umsetzen wollen und quasi mehr im Ausdauerkontext unterwegs sind, dann einmal Intervalltraining. So, und von daher würde ich sagen, für die meisten Menschen sind wir mit 1 bis 2 Hit-Einheiten pro Woche total sinnvoll aufgestellt. Wir haben Effekt kardiovaskulär, stoffwechselseitig, neuromuskulär, auch für das autonome Nervensystem. Es überreizt das ganze System nicht. Und von daher kann man in diesem Bereich, das kann man natürlich auch hier nochmal ein bisschen adaptieren. Also macht man so ein Tabata beispielsweise, was du gesagt hast, und dann nochmal gezielt für die VO2 Max mit mehreren Zyklen und wo die Intervalle dann auch wirklich ein paar Minuten quasi mit bestehen. Das kann man überlegen. Aber zu viel macht keinen Sinn, wenn vor allen Dingen die Regeneration zwischen den Einheiten nicht ausreicht.
Wenn wir, Matthias, HIIT gezielt nutzen wollen. Wir haben gestern über Ausdauertraining, über Cardio gesprochen. Wir haben an Tag 1 unserer Spezialserie über Krafttraining gesprochen. Wenn wir das also, ich sag mal, in eine Art Trainingsform umwandeln wollen, die wir kombinieren mit Krafttraining, mit Ausdauertraining und eben dieser hochintensiven Belastung in Form von diesen hochintensiven Intervallen. Ja. Ja. Was wäre für dich, wenn du das mal so skizzieren würdest, ein Perfect Setting, was jeder von uns gut machen kann?
Je nachdem, wie wir die Zeit und die Aufteilungsmöglichkeiten haben, würde ich sagen, 2 bis 3 Grundlagenausdauereinheiten.
Pro Woche?
Pro Woche. Ich rede jetzt immer von pro Woche. 2 bis 3 Grundlagenausdauereinheiten. Und
wie lang? 30 Minuten?
Naja, beginnen ab 30 Minuten, kann gerne bis zu einer Stunde sein. Mhm. Kombiniert, ne? Also natürlich, wenn man es ermöglichen kann, Ergometer, Fahrradfahren draußen, aber da brauchst du natürlich auch diese Kontinuität, da wollen wir jetzt nicht die Berge irgendwie hoch und runter fahren, sondern deswegen bin ich da, hänge ich so ein bisschen an dem Ergometer quasi, dass man sagt, da kann ich eine kontinuierliche Wattzahl einstellen und einfach treten. Für mich zählt aber auch mit dazu, wenn man sagt, okay, ich muss sowieso in der Alltagsbewegung muss ich sowieso von A nach B kommen. Alles klar, dann nutze ich das als nicht nur Spaziergeh-Einheit, sondern wirklich, ich marschiere da jetzt hin. Ein strammeres Marschieren, das wäre für mich auch schon ein Teil mit dabei. Ich würde dann auch empfehlen, 2 Krafteinheiten durchzuführen. Wir hatten drüber gesprochen, Fitnessstudio, wer erfahren ist oder selbst auch Möglichkeiten zu Hause hat, kann mit Hanteln arbeiten. Hier ist aber wichtig, der Reiz muss passend am Muskel ankommen. Es macht keinen Sinn, nur 12 Wiederholungen zu machen, sondern es muss dann wirklich der Reiz sein, der im Bereich ab 75-85% meines Einwiederholungsmaximums bei der Übung liegt. Ne? Da hatten wir zu gesprochen, weil nur 12 Wiederholungen macht es noch nicht aus. Also da muss das Gewicht angepasst sein. Aber wenn ich das gut einstellen kann, da 2 Krafteinheiten, ganz körperbezogen, da braucht man keinen Splitplan, dass man Oberkörper, Unterkörper, Vorderseite, Rückseite irgendwie aufbaut. Und 1 bis 2 Hit-Einheiten in der Woche mit integrieren.
So, das ist natürlich in Summe schon ein ordentliches Paket, aber...
Kann ich aber auch kombinieren. Ne? Wer jetzt irgendwie sagt, okay, 3 Grundlagenausdauer, 2 Hit, 2 sind, jeden Tag muss ich etwas machen. Ja, würde ich auch empfehlen, jeden Tag etwas zu tun, aber ich kann an meiner Krafttrainingseinheit durchaus noch eine Ausdauerkomponente mit anhängen oder integrieren. Ob man es jetzt nach den Minuten richtet, sei nochmal dahingestellt, aber wir brauchen diese Intervalle, wir brauchen diese Spitze wirklich, um die Leistungsfähigkeit zu steigern und nochmal nicht jeden Tag. Das ist das Entscheidende.
Wenn jemand aktuell vielleicht gar keinen Sport macht oder keinen regelmäßigen Sport und sagt, okay, dieses hochintensive Intervalltraining oder Intervalltraining generell finde ich spannend, das will ich probieren. Wenn ich sage, ich fange einmal die Woche an, einmal jeden Donnerstag mache ich mal 20 Minuten diese hochintensiven Intervalle, gibt es da schon Effekte? Ist das ein guter Einstieg?
Jeder Einstieg, Felix, ist gut. Und von daher erwähne ich nochmal, do it now, fang dann einfach an und taste dich aber auch bei dem HIIT-Training wirklich ran. Ja, das heißt, das ist meine Zielsetzung, dass ich eine Viertelstunde, 20 Minuten Intervalle durchführen kann in der höchsten Intensität. Aber dann nimm die ersten 20 Minuten, nutzt du einfach erstmal für ein Laufen auf der Stelle. Du kannst die Übung schon mal machen, aber du musst nicht sofort auf das Maximum hinausgehen. Das macht dann unter Umständen auch nicht so viel Freude. Man darf das natürlich probieren und ich würde auch sagen, jeder Mensch kennt seinen eigenen Körper dann doch am besten. Man lernt sich auch kennen, wie viel ist dann möglich. Man macht nicht sofort irgendetwas kaputt. Man muss aber noch nicht irgendwelche hohen Sprünge oder sonst irgendetwas machen oder ausgefallene Übungen, sondern ne, sprinte auf der Stelle, mach mal einen Hampelmann, mach Ausfallschritte, Wechselschritte, Kniebeuge, Liegestütz an der Wand, wie auch immer. Und dann kann man ja schon mal diesen Intervallaufbau mit einbauen, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt 30 Sekunden und dann mache ich 20 Sekunden Pause und wechsle mich ein paar Mal durch mit 4 Übungen beispielsweise. Finde ich schon mal super und dann kann man das steigern. Es geht nie darum, bei keiner Sache, ob nun Ausdauerkrafttraining, High-Intensity-Intervalltraining, dass ihr das morgen oder dass es alle morgen perfekt umsetzen müssen. Es geht um eine Routine, die wir versuchen zu integrieren, dass man das im Blick mit dabei hat und dass man diese unterschiedlichen Trainingsreize für Stoffwechsel und für das kardiorespiratorische System wirklich in unseren Alltag mit integriert, weil wir es in unserer Alltagsbewegung definitiv nicht mit dabei haben. Ne? Weil keiner von uns sprintet dem Bus dann wirklich hinterher, sondern man sagt, alles klar, ich warte dann auf den nächsten.
Klar.
Und vielleicht nehme ich doch das Auto oder wie auch immer.
So, wer kleine Kinder hat, der sprintet den durchaus mal hinterher und guckt, dass keiner irgendwo runterfällt, ja?
Ja, gut, das stimmt.
Matthias, letzter Punkt. Ist es ratsam, durchaus vorher auch mal vielleicht einen Arzt zu konsultieren, oder wer sollte, sagen wir mal, vorsichtig sich an seine Leistungsgrenzen herantasten? Menschen vielleicht mit Herzproblemen, mit Übergewicht, Menschen, die vielleicht Diabetes haben oder andere Herausforderungen?
Absolut. Sollte man, gilt immer die Empfehlung, bei Vorerkrankungen nochmal Rücksprache zu halten. Aber jetzt müssen auch nicht alle deswegen zum Arzt gehen und sagen, darf ich das machen? Also ich würde behaupten, dass man eine gewisse Selbsteinschätzung für sich selbst einfach auch hat. Auch wenn man es nicht gewohnt ist, das so zu treiben, achtet eher darauf jetzt nicht, und das macht halt keinen Sinn, mit hohem Übergewicht und der ein oder anderen Stoffwechselstörung und vielleicht Gelenkarthrosen in Knien oder Hüfte zu sagen, alles klar, dann power ich jetzt mal die wilden Übungen raus, die da irgendeine Person mir bei YouTube vorturnt oder sowas in die Richtung. Dann lieber starten, dann gehört ja unter Umständen Gewichtsmanagement auch noch mit dazu. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass auch Menschen mit Vorerkrankungen das für sich auch mit einschätzen können. Wer sich unsicher ist, darf logischerweise nochmal das mit einem Arzt besprechen. Aber ich würde es jetzt auch nicht pathologisieren im Sinne von, weil ich XY habe, darf ich dieses und jenes auf gar keinen Fall machen. Man darf sich rantasten, so wie ich es eben beschrieben habe. Man muss noch nicht bei dem ersten HIIT-Training die 95% meiner maximalen Herzfrequenz in den Intervallen geben. Man kann sich an die Übung herantasten und erstmal überhaupt in diesem Training überhaupt erstmal richtig mit ankommen. Und das ist möglich. Und ich denke, zumindest die uns hier zuhören, können das für sich auch gut einschätzen, was davon möglich ist. Fakt ist, der Reiz ist unfassbar wichtig und evolutionär so tief in uns verankert, dass es sinnvoll ist, den auf jeden Fall als Teil unseres Bewegungsprogramms im Alltag mit zu integrieren.
HIIT, hochintensives Intervalltraining, zeigt eindrücklich, wie leistungsfähig unser Körper ist, wenn wir ihn gezielt fordern. Kurze, intensive Reize können also starke Anpassungen auslösen, vorausgesetzt, sie sind richtig dosiert und sinnvoll in den Trainingsalltag integriert. Denn auch hier gilt, nicht maximal trainieren bringt die besten Ergebnisse, sondern intelligent, immer im richtigen Rhythmus, mit den richtigen Pausen an die Grenze gehen und eben auch dann genügend Zeit zur Regeneration einräumen. Matthias, vielen Dank für deine Insights, hat großen Spaß gemacht. Morgen geht's schon weiter mit unserem Spezial Sport und Training hier bei Health Nerds. Morgen schauen wir uns Yoga, Pilates und Mind-Body-Training ganz genau an. Es bleibt also spannend und sportlich in dieser Woche. Leute, bis dahin, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.